zum herausfinden, schauen, lernen von den ersten Christen, was das bedeuten könnte. Gott, Gott in uns. Und ich weiß auch nicht, haben Sie in der ersten Predigt auch den Ralf hier gehabt? Ja, der hat uns erzählt darüber, wie am Pfingsten der Heilige Geist, der Wind von Gott, die Kraft von Gott auf die Jünger gefallen ist und die mit ihnen gewartet haben und alles anders gesehen ist vom einen Tag auf den anderen. Der Petrus ist ein feuriger Redner geworden, ist aufgestanden vor tausenden Leuten und hat predigt. Und er hat auch erzählt, wie wir heute für unser Leben können den Heiligen Geist empfangen und uns verändern lassen. Und im zweiten Kapitel, da wird euch der Mats glaube ich, noch darüber erzählen, lesen wir von der ersten Gemeinde, wie der Heilige Geist nicht nur jeden Einzelnen verändert hat von ihnen, sondern wie er auch das Zusammenleben bestimmt hat. Wie die Liebe von Gott mit dem Heiligen Geist in die Herzen ausgegossen worden ist. Und wie es den Umgang bestimmt hat von den Jüngern, von der ganzen ersten Gemeinde miteinander. Und die Liebe, ich möchte das auch an der Stelle betonen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass das ganz am Anfang von der Apostelgeschichte steht. Das ist die Grundlage für alles, was der Heilige Geist macht und was er durch uns auch machen will. Und das ist auch die Grundlage für das, was ich heute Morgen erzählen will. Wenn man nicht aus der Liebe von Gott heraus den Geist wirken lässt und auf was auch immer ich heute Morgen erzählen wird, machen, dann bringt es nichts. Heute gehen wir nämlich zu Kapitel 3 von der Apostelgeschichte, wo eine bestimmte Begebenheit zum allerersten Mal passiert. Und ich bin besonders pumped über das zu erzählen heute Morgen, weil mein Leben ist nicht mehr das Gleiche, seit ich begriffen habe, was ich euch heute Morgen erzählen will. Es hat eine neue Qualität bekommen. Ich fühle mich lebendiger, als ich mich je gefühlt habe. Und es ist etwas in Gang gekommen, was vorher nicht dort gesehen ist. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir uns aufmachen, heute Morgen unsere Augen und Ohren und Jo sagen zu dem, was Gott für uns hat, dass auch heute Morgen ihr erlebt, wie eine Geschichte anfängt, wie ein Prozess in Gang kommt in eurem Leben, der bis ans Ende von eurem Leben anhalten kann. Ich bin überzeugt, dass es bei mir so ist. Also, lasst uns mit dem Bibeltext anfangen, das ist immer ein guter Start. Ich gebe euch den Kontext, der Petrus und der Johannes sind auf dem Weg zum Tempel, wie am Morgen, so wie wir heute ins ICF. Und beim Tempel hat es einen Eingang gehabt, der hat das schöne Tor geheissen. Und dort hat man, jeden Tag ist ein Mann dort angetragen worden, der körperlich behindert war. Er hat nicht mehr laufen können. Und man hat ihn dort angesetzt, damit er betteln für Almosen, um ein Auskommen halt über die Runden zu kommen. Und der Mann ist täglich vor dem Tor gesessen. Und auch an dem Tag, wo der Petrus und der Johannes vorbeikommen, hat er ihnen, wie schon tausende Mal vorher, an tausenden Tagen, bei tausenden Leuten, sein Schälchen an und bettelt um Almosen. Und dann lesen wir. Aber der Petrus hat ihm tief in die Augen geschaut. Und mit dem Johannes zusammen hat er gesagt, schau uns an. Und er hat sie angeschaut in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Aber der Petrus hat gesagt, Silber und Gold besitze ich gar nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazarener, stand auf und zeig, dass du laufen kannst. Und er hat ihn mit der rechten Hand gepackt, hat ihn auf seine aufgerichtet und auf der Stelle sind seine Füße und Knöchel fest geworden. Und er ist aufgekommen, ist auf seinen Füßen gestanden und hat können laufen. Und er ist mit ihnen in den Tempel reingegangen, ist hin und her gelaufen, ist in die Luft gekommen und hat Gott gelobt. Und das ganze Volk hat ihn gesehen, rumlaufen und Gott loben. Sie haben in ihm aber den Mann erkannt, der sonst beim schönen Tor vom Tempel sitzt und bettelt. Und sie sind verschrocken und außer sich gesehen über das, was ihm passiert ist. Wenn ich die Geschichte lese, dann gibt es so viel, was mich erstaunt, was mich zum Nachdenken bringt. Zum Beispiel der Petrus, wie er sich verhaltet. Wer ist der Mann? Er verhaltet sich so anders, als wenn er noch mit Jesus unterwegs war. Wieso nimmt er sich Zeit für diesen Bettler? Und was meint er damit, wenn er sagt, was ich habe, das gebe ich dir? was hat er denn gehabt, was er hat geben konnte? Und wie kommt es, dass der Mann plötzlich laufen kann, nur weil der Petrus sagt, stand auf? Das hat doch nur Jesus so gemacht. Und wieso wird die Geschichte so ausführlich erzählt? Im letzten Kapitel, im zweiten Kapitel, lesen wir schon am Schluss dort, wo es ums Zusammenleben der Gemeinde geht. Ganz kurz und knackig in einem Vers: Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Da wissen wir eigentlich Bescheid, was gelaufen ist, oder? Ja. Es muss einen Grund geben. Und ich glaube, der Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, erzählt sehr bewusst diese Begebenheit so ausführlich, weil es für die Lesenden etwas zu lernen gibt. Weil es etwas zu sagen hat zu uns, heute, auch 2000 Jahre nach dieser Begebenheit. Und auf das würde ich heute Morgen jetzt eingehen. Aber ich fange als allererstes gerade mal damit an, was es uns nicht sagen will. Oder was wir nicht davon lernen sollten, meiner Meinung nach. Nämlich, was für geile Siechen der Petrus und der Johannes gesehen sind. Wenn wir die Apostelgeschichte ausschließlich als Geschichte der Apostel lesen, dann geht es darum, was für auserwählte, unerreichbare, mächtige, auserwählte Männer von Gott das gesehen sind. Lass mich vorschlagen, dass die Apostelgeschichte die Geschichte von Jesus, der zweite Teil ist. Die Geschichte davon, wie Jesus auch nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt weiterwirkt auf dieser Erde, dass es nicht aufhört, sondern dass es vielmehr in einer ganz neuen Dimension weitergeht. Nicht beschränkt auf den Körper von Jesus von Nazareth, sondern auf den Körper von Jesus Christus. Und das sind du und ich, alle Menschen auf der ganzen Welt, die an ihn glauben. Dass wir nämlich, so wie wir es schon x-mal im ICF gehört haben, wortwörtlich die Hände und die Füße von Jesus sind in dieser Welt. Und der Petrus macht uns das Weltklasse vor. Er verhält sich eins zu eins wie sein Meister in dieser Geschichte. Und das Erste, was uns ganz leicht entgehen kann, das steht im ersten Vers von unserem Text. Aber der Petrus hat ihm tief in die Augen geschaut. Und zusammen haben sie gesagt, schau uns an. Weißt du, warum nach der Heilung von dem Mann im Tempel so eine Aufruhr geherrscht hat? Warum alle Leute zusammengelaufen sind und so entsetzt gesehen sind? Weil die alle schon 100 Mal an dem Mann vorbeigelaufen sind. Die haben genau gewusst, wer jetzt rumgumpt durch Freudenschrei in dem Tempelhof und Gott lobt. Und auch der Petrus und der Johannes, die sind wahrscheinlich schon dutzende Mal an dem Mann vorbeigekommen. Aber an diesem Morgen sind sie erfüllt vom Heiligen Geist. Von dem Geist von der Liebe von Gott an ihm vorbeigekommen. Mit offenen Augen. Offen für das Leid von diesem Mann. Offen dafür, innezuhalten. Offen für eine Begegnung. Offen dafür, Aufmerksamkeit zu schenken, ihn als Person einen Moment zu geben. Wie Jesus begann sie sich auf Augenhöhe mit einem Mann am Boden. Oder man könnte auch im Vorbeigehen ein Fränkli auf den Schüssel gehen und sich ein bisschen gut fühlen. Oder nicht gesehen, nicht gesehen. Aber sie halten inne und sie schauen ihm in die Augen und sagen, schau uns an, es entsteht eine Begegnung. Und das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können, Gott will genau dort Leute begegnen. Durch dich, wo du eh schon bist. Und wo du eh schon durchkommst. Wo du 100 Mal vorbeilaufst. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen. Und dann sagt der Petrus zu dem Mann, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus stand auf und zeigt, dass du laufen kannst. Ich weiß nicht, wieso der Petrus gedacht hat, dass das wird funktionieren. Aber irgendwie hat er die Gewissheit gehabt, er war überzeugt gewesen, dass was am Pfingsten passiert ist, der Geist, der in ihn gekommen ist, dass das nicht eine temporäre Mutspritze gewesen ist für einmal predigen, sondern die Power von Gott, die Kraft von Gott, die gleiche Kraft, die auf Jesus geruht hat, die gleiche Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, die war jetzt im Petrus drin. Und sie war nicht im Petrus drin, oder nur im Petrus drin, um den Petrus zu stärken, ihn zu verbauen, ihm Frieden zu schenken, ihm Freund zu sein. Sie war im gleichen Mass dort, um das Unmögliche möglich zu machen. Jesus sein für diese Welt. Jesus in seinen Worten, Jesus in seinen Taten und Jesus in seiner Kraft. Jesus gibt uns eine kleine Idee, wie das aussieht. Aber er schreibt einmal selber sein Wirken. Und das sagt er in Matthäus 11,5. Blinde sehen, Lahme laufen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist super. Aber es ist nicht genug für Jesus. Er legt noch einen oben drauf. Und plötzlich geht es uns an, weil er sagt, wirklich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und noch grössere, weil ich gehe zum Vater. Was ist, wenn ich dir sage, dass Gott durch dich genau die gleichen Sachen machen kann und machen will, wie durch Jesus? Und noch grössere. Keine und keine, die an ihn glaubt, ist von dieser Zusage ausgenommen. Das heisst, es gilt für uns genau gleich wie der Petrus. Durch den Heiligen Geist ist eine Kraft in unser Leben gekommen. Im Namen von Jesus Kranke zu heilen, Tote zu verwecken und die gute Nachricht zu verkünden. So crazy stöhnt. Es ist an uns. So crazy stöhnt. Es ist an uns, das ernst zu nehmen und die Kraft auszuleben. Als ich ca. 15, 16 war, hat mir das selber beim Bibellesen, hat mich das so angefangen, irgendwie kützen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe wie keinen Grund, ich habe mich gefragt, warum das heute nicht mehr passieren sollte. Ich habe keinen Grund gefunden dafür in der Bibel. Aber ich war jung und einfach, das hat mich einfach beschäftigt. Oder? Und wenn ich draußen unterwegs war und ich habe Leute gesehen, die krank sind, die verletzt, die geblockt sind, die in irgendeiner Art und Weise gelitten haben, haben mir manchmal so das Herz so richtig in den Hals aufgeklopft. Weil ich genau gewusst, wenn jetzt Jesus da wäre, dann bräuchte es eine Begegnung mit ihm. Und das wäre Geschichte. Und ich habe mich gefragt, müsste nicht etwas passieren, wenn ich würde für dich beten. Und ich bin damals in der Bibelgruppe von meiner Schule gesehen. Und ich habe das dann mal als Input gebracht, weil ich wirklich die Frage hatte. Ich habe gesagt, hey, warum machen wir nicht das, was Jesus gemacht hat? Wir glauben doch daran, dass er wirklich auferstanden ist. Dass er wirklich, wirklich echt ist und echt wirkt. Echt, echt, echt. Ich sehe so viele Leute, die das so gut brauchen könnten, was er gemacht hat. Und die Reaktion ist, Vater, gerade die Stille gesehen. Bis der Erste gesagt hat, aber das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einfach zu Leuten hingehen und für sie beten. Und der Andere hat gesagt, aber wie stellst du das vor? Grüezi, ich glaube, Gott möchte sie heilen, kann ich für sie beten? Was ist, wenn nichts passiert? Boom, ist die Killerfrage im Raum gestanden. Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn die dich auslachen? Was ist, wenn Jesus gar nicht mehr heilt? für mein junges Herz hat das gelangt. Hat es gelangt, um es mit Zweifel und Angst zu infizieren. Und erfolgreich hat es meinen Blick von den Versprechen von Jesus weggenommen und alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Noch Jahre hatte ich so einen Moment, wo ich draußen war und ich habe das Herzklopfen gespürt. Und ich habe gespürt, wie etwas in mir einfach zu viel wissen. Es muss wissen. Aber aus Angst vor der Reaktion der Leute habe ich mich nie getraut, mich zu überwinden. Praktisch jedes Wunder, von dem wir in der Bibel lesen, hat das hundertprozentige Potenzial gehabt, absolut in die Hose zu gehen. Ich habe dir gehört sagen, dann hast du reingeschissen. Oder wenn es nicht passiert. Vorher. Nicht? Ah, okay. Oh, come on, okay. Hey, der Petrus in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, stell dir vor, er nimmt den Mann bei der rechten Hand und er stellt ihn auf seine Füße und der Mann klappt das Elend wieder am Boden zusammen. Es hat können sein. Auch bei Jesus, bei jedem Wunder, es gibt den Moment, wo es darauf ankommt, passiert es jetzt oder nicht. Wo er am Grab steht vom Lazarus, wo 3 Tage tot war. Und er sagt, Lazarus, komm raus. Stell dir vor, es wäre Totenstille geblieben. Und Jesus selber, wo er das grösste Risiko auf sich nimmt, und ans Kreuz geht, stirbt, stell dir vor, dann wäre einfach fertig gewesen. Vor 2 Jahren waren meine Frau und ich für 1 Jahr in Amerika. Und ich habe gesehen und erlebt, von was ich immer geträumt habe. Gebrochene Knochen sind einfach ganz geworden. Die Krankheiten sind geheilt worden. Sucht sind vom einen Tag auf den anderen einfach wie ausgelöscht gewesen. Gebrochene Herzen, bittere Herzen, haben Frieden und Vergebung gefunden. Leute, die geblockt waren, sind zur Ruhe gekommen. Und alles, weil Menschen daran geglaubt haben, dass Jesus heute noch heilt und den Mut gehabt haben, sein Wirken zu erwarten. Und dass ich heute hier stand und aus eigener Erfahrung sage, dass Gott durch dich und mich wirken kann und wirken will. Es ist nicht von heute auf morgen gekommen. Andere Leute zu sehen, die den Glauben dafür haben und ihre Storys zu hören, ist etwas komplett anderes, als es selber zu machen und selber zu erleben. Meine Angst, oder, von was ist wenn nicht, was ist, die ist nicht einfach von heute auf morgen verschwunden gewesen, im Gegenteil. Sie hat 10 Jahre Zeit gehabt, um richtig mein Herz zu wachsen, oder? Aber ich habe mich willentlich dann in diesen Prozess reingeschmissen, die Angst vor der Reaktion der Menschen und von dem, was sie denken, einfach zu überwinden. Ich bin jeden Donnerstag mit einer Gruppe von Leuten in die Stadt raus, um Leute ansprechen, von Jesus erzählen und für sie beten. Es ist so awesome. Das haben die alle vor heute Nachmittag, weil es so viel Spass macht und super ist. Aber ich hatte Schiss. Ich hatte so Angst. Es hat mich so viel Überwindung gekostet. Es war mir so unwohl. Ich bin mir so blöd vorgekommen und. Oder? Wenn du weißt, dass es Gottes Plan ist, aber du immer noch Angst hast. Weil ich habe gewusst, da wartet etwas auf mich. Da wartet etwas auf mich, was Gott für mich hat. Und was ich schon seit knapp 15 Jahren will wissen. Und jetzt muss ich es wissen. Und jetzt ist der Moment. Und grüezi, kann ich für sie beten? Ich habe so Angst, aber ich will trotzdem. Und ich habe x-mal für Leute gebetet, die krank waren. Und x-mal hat man keine sofortige Besserung gesehen. Mein schlimmster Albtraum, meine allergrößte Angst, was ist, wenn nichts passiert, ist vor meinen Augen Realität geworden. Und es hat überhaupt nichts gemacht. Im Gegenteil. Es hat mich so beflügelt, dass ich mal für mal die Hürde genommen habe und dieser Angst einfach noch einen Schritt mehr aus meinem Leben rausgegeben habe, bis sie immer weiter rausrutscht. Und die Reaktion der Leute, die ich so mich gefürchtet habe davor, mehr als die Hälfte, sicher, sind einfach dankbar gewesen. Die haben sich gefreut, dass ich ihnen will etwas Gutes tun will, dass ich will für sie beten, dass ich glaube, dass es ihnen besser gehen kann und dass ich es mit ihnen teilen will. Und die anderen, die nichts wollen wissen oder die fortschicken, das ist, who cares? Und das Wichtigste aber ist, ich habe gespürt, wie stolz Gott auf mich ist. Er hat gefeiert, dass ich mehr auf meinen Glauben an ihn gesetzt habe, als auf meine Angst. Er hat sich so gefreut, dass ich ihm so fest vertraue, dass ich mich in Situationen hineinbegebe, wo es ohne ihn einfach schief läuft. Oder wo ohne ihn eben einfach nichts passiert. Dass ich diesen Schritt, den sprichwörtlichen Schritt aufs Wasser raus mache. Zum Glück ist es nicht dabei geblieben, dass nichts passiert, wenn ich mit Leuten bete. Gott sei Dank. Aber dass ich das Risiko eingehe, wie ein Depp totzustehen. Für ihn. Aus dem Vertrauen, dass er eingreifen wird. Das ist letztlich genau das, um das es geht. Für mich persönlich ist das der wichtigste Punkt von dieser Predigt, wenn ihr etwas mitnehmen wollt. Dass Gott wirklich will teilhaben an unserem Leben und wirklich einen Unterschied machen. Gott will durch dich die gleichen Sachen machen wie durch Jesus. Aber es erfordert von uns, dass wir unser Leben auf eine Art leben, wo er Raum bekommt zum Wirken. Wann ist das letzte Mal gesehen, wo du dich in eine Situation begeben hast, wo du siehst, Gott, entweder machst du jetzt etwas oder es passiert überhaupt nichts? Wann soll Gott wirken, wenn nicht in so einem Moment, wo Armut, wo wir es nicht mehr im Griff haben? Es ist unsere Part, Risiko einzugehen. Und es ist dann Gottes Part, das Risiko in ein Wunder zu verwandeln. Das ist das, von dem ich am Anfang geredet habe. Die Abhängigkeit von Gott. Die Situationen, in denen alles davon abhängt, ob Gott sich zeigt oder nicht. Seit ich die in meinem Leben bewusst einbaue, fühle ich mich freier und lebendiger als je zuvor. Weil ich gemacht bin, um in dieser Vertrauensbeziehung zu Gott zu leben. Und weil ich mehr als je zuvor erlebt, dass Gott real ist und wirklich tut, was er verspricht. Dass er dankbar jeden Raum, den ich ihm gebe, mit seiner Herrlichkeit ausfüllt. Ich stelle mir immer noch so oft die Frage, oh, was ist wenn? Aber ich frage sie mit dem Heiligen Geist. Und dann frage ich, was ist, wenn die Person plötzlich keine Schmerzen mehr hat, weil ich für sie betet habe? Was ist, wenn die Person zum ersten Mal in ihrem Leben den Frieden von Gott gespürt, weil ich mir getraut habe, sie anzusprechen? Was ist, wenn 100 Leute Ja sagen und sagen, nächste Woche ein einziges Mal mache ich einen Schritt aufs Wasser raus. Und Gott, du musst dir zeigen. Und 100 Leute erleben zum ersten Mal Gottes Eingriff in ihrem Leben. Und nächste Woche 100 mehr. Und wieder 100. Will man einmal Ja sagen. Ich kann immer noch Herzklopfen, bevor ich jemanden anspreche. Und frage, ob ich für ihn oder sie beten kann. Aber ich spüre den Heiligen Geist in mir. Der macht mir Mut. Und er flüstert mir zu, komm. Let's do this. Es wird awesome. Und ich will ihm zulassen, dass mir irgendeine blöde Angst davon abhalten, seiner Stimme zu folgen. Der Bill Johnson sagt, wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Und ich frage euch, wenn nicht wir, die ihm schon begegnet sind, wer sonst? Ich will mit einer kleinen Geschichte aufhören. vor ein paar Monaten. Sarah und ich, wir sind schon ein Zeitchen zurück von Amerika. Und wir sind irgendwie später am Oben unterwegs gesehen, weißt, alle Läden zu, oh, plötzlich bin ich Hunger und nicht mehr im Kühlschrank und komme gerne in Coop runter. Gott sei Dank für Coop runter. Und weißt, ich habe nichts Böses gedacht, ich habe Pizza gedacht. Und wir kommen in den Coop rein und nehmen unser Zeug, wir kommen an die Kasse und der Kassier, oder, ist gerade so Kiste am Stapel irgendwie und bevor er sich uns zuwendet, macht er so und dann kommt er zu uns an die Kasse. Und ich sage, grüezi, haben Sie Rückenweh? Schon auf der Rutschbahn gesessen. Und dann sagt er, ja. Und ich sage, ich würde gerne anbieten, für Sie zu beten. Und der ignoriert mich knallhart. Er hat kein Wort gesagt, nicht der gleiche, einfach die Stille. Und ich dachte, ich kann nochmal ab. Aber der Rutschi, weißt du. Aber ich habe schon geredet, ich habe geschwätzt, bevor ich nachgedacht habe. Das ist eine gute Methode, ich sage es euch. In dem Fall ist es eine gute Methode, bevor das Hirn in den Weg kommt. Einfach, kann ich für Sie beten? Und dann habe ich gesagt, wirklich, ich würde gerne anbieten, für Sie zu beten. Und alle fragen sich, was der Ton ist. Wir lassen uns nicht ablenken. Okay. Und er hat gesagt, ich würde gerne anbieten, für Sie zu beten. Und er hat gesagt, ja, also wie meinen Sie? Er hat gesagt, jetzt ganz kurz, es geht 10 Sekunden. Einfach, dass es Ihrem Rücken besser geht, dass Sie keine Schmerzen mehr haben. Er hat gesagt, okay, wie denn? Also wie denn? Er hat gesagt, ja, Sie können mir einfach Ihre Hand geben und ich würde Ihnen kurz nehmen und etwas Kleines sagen und dann schauen wir. Und während er mich redet, ist seine Hand schon so, weißt du. Okay, ich gesagt, jetzt geht's los. Und ich habe die Hand genommen und ich habe ganz kurz irgendetwas gesagt, so wie, ich spreche Heilung aus über ihrem Rücken und Gesundheit oder Leben über ihrem Rücken aus. Lasst euch nicht ablenken, die Story ist gut. Und dann und sage allen Schmerzen, dass sie weggehen sollen. Im Namen von Jesus. Amen. Im Namen von Jesus. Amen.
Zu viel.
Okay. Es ist wirklich weg, oder?
Holy Ghost.
Das Erste, was ich gedacht habe, als ich den Ton gehört habe. Bett auf, dass es aufhört. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht machen vor all diesen Leuten. Okay, hey, ich habe gebetet, ich habe gesagt, im Namen von Jesus, Amen. Und auch, bevor ich irgendetwas sagen konnte, sagt er mir, nein. Und ich sage, spüre sie etwas? Ist es warm geworden oder so? Nein. Wie 1000 Nadelstiche am ganzen Körper. Und ich so, Express-Akupunktur bei Holy Ghost. Ey, und dann, wow, sage ich, ja, haben Sie noch Schmerzen? Nein, die sind weg. Und Sarah und ich verkasperle fast, oder? Gott macht wirklich Wunder. Und dann ist die Tür, weißt du, die Tür ist sperrangelweit, um zu erzählen, hey, es gibt Jesus. Und er liebt dich. Und es kümmert ihn so fest, wer du bist und was du hast, dass er sogar einfach deine Rückenschmerzen will wegnehmen, damit es dir besser geht. Du musst nichts unterschreiben und gar nichts, das ist jetzt einfach das gratis gesehen, weil er dich liebt. Und es ist nur eine von den Sachen, die Gott hat angefangen durch mich und Sarah machen. In der letzten Zeit, vor 2 Wochen, habe ich für eine Frau gebetet, die einen gebrochenen Finger hatte und plötzlich konnte sie nicht bewegen. Oder ich bete mit Leuten und Gott berührt sie einfach an einem Ort in ihrem Herz, wo sie Heilung gebraucht haben. Oder einfach alles Mögliche passiert. Es ist crazy. Und ich erzähle euch das nicht genau über die Apostelgeschichte, damit ihr denkt, wow, damit ist so eine geile Sicht. Sondern ich sage euch das, weil es real ist. wie es wirklich passiert und wie es durch Leute wie dich passiert und mehr. Und du musst nicht auf der Bühne stehen, du musst nicht im Worship-Team sein, du musst nicht im Gebetsteam sein, das wir nachher haben, sondern du musst den Heiligen Geist in dir haben und Jo sagen und gehen und beten. Und Gott ist so, schau, der Heilige Geist, der hat so eine Sehnsucht, sich dieser Welt zu zeigen, was für ein guter Gott er ist und wie fest er die Welt liebt. Wir müssen ihn nur rauslassen. Und wir wollen ihm heute Morgen Raum geben, um das zu machen. Gerade jetzt. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir machen es kurz und knackig. Und ihr müsst keine Angst haben. Und euch keine Sorgen machen. Wir machen alles in der Liebe von Gott. Die Leute, die einfach gerne Gebet hätten, die Heilung brauchen an ihrem Körper, an ihrer Seele, an ihrer Psyche, die Erfrischung brauchen, die der Heilige Geist neu, eine neue Erfüllung brauchen von ihm, können schnell die Hand aufheben. Hoch. Hi, hi, hi. Und alle anderen schauen jetzt bitte schnell um sich herum, ob sie in ihrer Nähe jemanden haben, der die Hand oben hat. Und dann bewegt euch mal zu denen an. Schaut mal, wenn ihr euch getraut und Lust habt, das mitzumachen. Es ist wirklich freiwillig, sonst könnt ihr auch oft wieder ansitzen. Wir verurteilen niemanden, es ist alles okay. Jeder macht einen Schritt auf seinem Weg. Okay, hat es noch Leute, die die Hand oben haben und sie haben niemanden, der für sie betet? Können wir die Hand schnell sehen? Und sonst, da vorne, wenn es hinten noch Leute hat, die beten können, dann kommt bitte da vorne. Da sind noch zwei Leute, sonst betet ihr abwechslungsweich füreinander. Ist noch jemand mutig? Dort hinten ist noch jemand. Okay. Sonst betet ihr füreinander. Ist gut, jetzt können wir füreinander beten. Sarah, kannst du für zwei beten? Okay, wir machen es ganz kurz. Co-Pronto-Gebet. Okay. Fragt, wartet schnell. Ich sage euch, was wir beten. Ist gut. Einfach safe und kurz. Im Namen von Jesus spreche ich heilig aus über dir. Sei gesund. Schmerzen oder Krankheit verschwind. Danke, Jesus. Amen. So kurz halten wir es, okay? Die, die Gebet brauchen, wenn ihr wollt, erzählen, was ihr, für was ihr Gebet wollt, sagt es 30 Sekunden und dann legen wir los. Wenn nicht, ist auch okay. Fragt, ob ihr die Hand auflegen dürft. Wenn es jemandem unangenehm ist, ist voll okay. Okay? Wir legen los. Danke, Jesus, für das, was du heute Morgen machen willst. Okay, fängt spätestens jetzt an zu beten, wenn ihr noch nicht angefangen habt. Okay, im Namen von Jesus, Amen. Yes, lass uns alle zusammen sagen. Amen. Okay, jetzt die, die gerade irgendetwas austesten können am Körper oder die in ihrer Seele oder in ihrem Geist, die irgendetwas gespürt haben, dass Gott sie berührt. Können wir mal schnell die Hand sehen? Please. Dort ist jemand. Danke. Wow! Es sind mehrere Leute, so cool. Danke, Jesus. Okay. Sind der Hab? Ist zu wenig? Müssen wir nochmal? Hören zu. Es hat nachher hier ein Gebetsteam. Die, die jetzt nicht die Hand haben können heben, weil sie Gott nicht erlebt haben, das sagt nichts über euch aus. Ihr seid genau gleich Teil von dieser Familie wie alle anderen. Und Gott liebt euch genau gleich fest. Und sein Wille, euch zu heilen, ist genau gleich da. Und wir sind mit euch und wir beten auch gerne ein zweites Mal mit euch und für euch und ein drittes Mal. Wir glauben an den Durchbruch. Und jetzt während dem Worship, bis nach dem Gottesdienst, wird das Gebetsteam da sein. Wer nochmal gerne Gebet will, geht an. Nehmt es in Anspruch. Lasst euch einfach segnen und schaut, was Gott für euch hat noch heute Morgen. Okay, dann würden wir jetzt weitermachen mit Worship. Das Wirken von Gott hat nicht aufgehört, weil wir Amen gesagt haben. Und Worship ist der perfekte Ort, um Gott zu begegnen. We'll be right back.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.